Ich lese den Predigttext für den heutigen Sonntag, der steht im Psalm 86, ein Gebet von David. Neige, Herr, dein Ohr, erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Bewahre mein Leben, denn ich bin getreu. Rette deinen Knecht, der auf dich vertraut. Du bist doch mein Gott, sei mir gnädig, Herr, denn zu dir rufe ich den ganzen Tag. Erfreue die Seele deines Knechtes, denn zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Denn du, Herr, bist gut und zum Vergeben bereit, groß an Gnade gegen alle, die dich anrufen. Herr, höre mein Gebet, horche auf die Stimme meines Flehens. Am Tage meiner Bedrängnis rufe ich dich an, denn du erhörst mich. Keiner ist wie du, Herr, unter den Göttern, und nichts gleicht deinen Werken. Alle Nationen, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten. Herr, und deinen Namen verherrlichen. Denn groß bist du und tust Wunder. Du bist Gott, du allein. Lehre mich, Herr, deinen Weg. Ich will wandeln in deiner Wahrheit. Fasse mein Herz zusammen zur Furcht deines Namens. Ich will dich preisen, Herr, mein Gott, mit meinem ganzen Herzen und deinen Namen ewig verherrlichen. Denn deine Gnade ist groß gegen mich und du hast mein Leben gerettet aus dem tiefsten Not. Gott, Übermütige sind gegen mich aufgestanden. Die Rotte der Gewalttätigen trachtet nach meinem Leben und sie haben dich nicht vor sich gestellt. Du aber, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott. Langsam zum Zorn und groß zur Gnade und zur Treue. Wende dich zu mir und sei mir gnädig. Gewähre deinem Knecht deine Kraft. Rette den Sohn deiner Magd. Wirke an mir ein Zeichen zum Guten, dass die, die mich hassen, es sehen und beschämt werden, weil du, Herr, mir geholfen und mich getröstet hast.
Es gibt ein Problem. Das Problem, das steht im Vers 14. Ein Vers wird nicht zuerst genannt, sondern eigentlich ziemlich am Ende. Benennt David ein Problem. O Gott, Übermütige sind gegen mich aufgestanden. Luther übersetzt: Gott, die Stolzen erheben sich gegen mich. Oder Hoffnung für alle, hochmütige Menschen fallen über mich her. Das ist eigentlich der Kern in diesem Psalm. Hast du sowas auch schon mal erlebt, dass Menschen über dich herfallen? Dass du vielleicht gemobbt wurdest in der Schule, Uni, vielleicht sogar zu Hause, vielleicht sogar in deiner Gemeinde. Mobbing, Schlechtreden über einen anderen. Hast du das schon mal so gespürt, dass Menschen was gegen dich haben? Bei David war das schon eine Nummer. Da waren einige, die haben nicht nur was gegen ihn gehabt, die wollten ihn aus dem Weg räumen. Nun, in der Geschäftswelt gibt es sowas auch. Wenn einer an deinem Stuhl sägt, ja, dann will man dich weghaben. Bei David war es noch schlimmer. Man wollte ihn umbringen. Menschen, die dich mit ihrer Art immer und immer wieder bedrängen. Monika und ich, wir haben mal so eine Situation gehabt in Schöneich, wo wir mal gewohnt haben, in Baden-Württemberg. Dort wohnte ein Pärchen über uns in diesem Mietshaus und die haben echte Probleme mit uns gehabt. Und warum? Weil wir Christen waren. Wir haben zum Beispiel einen Hauskreis gehabt. So, und immer wenn der Hauskreis kam, dann, ja, wir haben unten gewohnt, sie wohnten oben drüber, dann standen sie an den Fenstern und haben geguckt, wer kommt denn jetzt alles rein? Aber mit keinem herzlich willkommen Blick, sondern mit, was passiert da jetzt schon wieder? Dann war direkt vor unserer Terrasse ein Parkplatz, der war eigentlich uns zugeschrieben, dieser schöne Parkplatz, aber sie haben es genossen, nicht da zu parken, wo eigentlich ihr Parkplatz war, sondern auf unserem Parkplatz direkt vor der Terrasse. Ich habe das als Bedrängung empfunden. Und dann hatten wir noch einen Hobbykeller gehabt, so einen kleinen Raum unten. Ja, und da war direkt gegenüber in diesem Keller ein Schild angebracht eines Tages: Licht aus. Ausrufezeichen. Kein Bitte. Also, das war nicht ganz einfach. Und diese Zeit, die haben wir letztendlich 3 Jahre erlebt, wo wir gemerkt haben, die haben echt was gegen uns. Ja, die mögen uns nicht, die wollen uns da raus haben. Ja, Bedränger fordern heraus und sind sich ihres Verhaltens oft gar nicht bewusst. Ja, was sie da eigentlich anrichten bei anderen. Und die Bibel spricht im Psalm 86 hier von Übermütigen in Vers 14. Wir haben schon gehört, man könnte auch sagen stolze und oder hochmütige Menschen. Was zeichnet solche Menschen aus, so hochmütige Menschen? Erstens, sie sind sehr von sich selbst überzeugt. Also das haben sie eigentlich alle gemeinsam. Ja, sie haben eigentlich eine sehr positive Selbstsicht von sich, vielleicht ein bisschen zu positiv. Zweitens, hochmütige Menschen glauben, alles besser zu wissen. Sie sehen besonders klar die Fehler der anderen, benennen sie auch deutlich. Drittens, der stolze Mensch ist überzeugt davon, dass ohne ihn nichts läuft. Ist mir auch schon mal so gegangen. Ich war mal für so ein Trainingszentrum verantwortlich und habe dann irgendwann, ja, durfte das auch mit aufbauen, und das ist natürlich toll, ne? Wenn es dann heißt, Frank, guck mal, der Projektleiter, der ist jetzt weg, jetzt macht er das auch noch mit. Hat dann auch funktioniert, und irgendwann kam da so ein Hochmut, so ein Stolz in mir hoch. Ich habe das gar nicht gemerkt. Ich habe das dann gemerkt im Umgang mit den Mitarbeitern, die da waren, dass, wenn ich dann im Urlaub war, doch tatsächlich dachte, ich müsste mein Handy die ganze Zeit anhaben, weil die das nicht hinkriegen. Ohne mich läuft nichts. Habt ihr noch in meine Mails geguckt, weil ich bin ja wichtig. Ja, da hat mich Gott dann irgendwann auch mal darauf aufmerksam gemacht. Ja, auf so einer Stirn von so einem Menschen steht: Ich würde es besser machen. So, und ich persönlich glaube, dass jeder von uns so Phasen hat, wo man vielleicht mal der Bedrängte ist oder vielleicht auch andere bedrängt. David wurde von solchen Menschen bedrängt. Besonders schlimm ist es, wenn diese Menschen auch an Gott glauben. Das finde ich immer ganz schlimm. Wenn also mein Glaubensbruder mir zum Bedränger wird, sowas hat David erlebt, nämlich mit seinem Vorgesetzten König Saul. Saul startete gut, ja, sehr gut aus, sagt die Bibel. Also ein hübscher Typ war das. Ja, war groß, also passt eigentlich alles gut, ne, für so einen Vorgesetzten. Hatte Charisma, Ausstrahlung. Aber das Gute ist, es heißt ja noch in der Bibel, er war demütig vor Gott. Er hat eigentlich ein schlechtes Selbstwertgefühl gehabt, hat sich versteckt bei seiner Berufung. Ja, interessanter Typ. Und später erfüllte sein Herz Konkurrenz und Eifersucht. Das ist das gewesen, was denn bei ihm kam. Da war jemand, der wurde anscheinend noch mehr von Gott gesegnet. Und dann gab es ein Problem. Achtung an uns, an mich, an dich. Wenn du die Krankheit Konkurrenz oder Eifersucht in deinem Herzen spürst, dann habe ich eine große Bitte an dich. Das ist ja eine Herzkrankheit, ne? Und mit einer Herzkrankheit, da geht man zum Kardiologen. Ja, in der Bibel steht dieses Kardiognostes, Gott der Herzenskenner. Ja, Gott ist also ein hervorragender Kardiologe. Und das Schöne ist, der hat immer Sprechstunde, da kann man immer hingehen. Und dann ist die Bitte, wenn du dann so ein Arzneimittel verschrieben bekommst von Gott, was hilft, dann sollte man das abholen in der Apotheke. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, manchmal denkt man sich dann, kenne ich schon, ne? Hat mir schon der ein oder andere Arzt gesagt, das hole ich mit Sicherheit nicht, das mache ich nicht nochmal. Oder die vorgeschriebene Dosis, wenn es dann heißt, nimm das mal morgens und abends, und man sagt dann so für sich, einmal reicht auch oder vielleicht keinmal. Und dann wird einem vielleicht noch gesagt, du, das brauchst du jetzt vielleicht doch mal ein bisschen länger, dieses Medikament, für ein halbes Jahr, für ein Jahr. Also bitte, wenn man zu Gott kommt, dann nimm das, was Gott dir gibt, so lange wie nötig in der entsprechenden Dosis. Sei nicht klug bei dir selbst. Sei nicht übermütig, stolz und hochmütig. Die Arznei, die Gott verschreibt, heißt, sei demütig. Demut heißt letztendlich, dass man sich selber so sieht, wie man ist. Manchmal gar nicht so einfach, ne? Weil das so ein Selbstbild. Also ich kenne gar nicht so viele Leute, die so ein gesundes Selbstbild haben. Der eine, der sieht sich eher zu klein, der andere sieht sich zu groß. Ja, aber sich so zu sehen, wie man ist vor Gott, das heißt Demut. Und du, der du bedrängt wirst, segne, Platz, wo auch immer. Geh in die Fürbitte für den anderen, so bewahrst du auch dein eigenes Herz. Aber David, der wurde nicht nur von seinem Glaubensbruder, das war es nämlich Saul, hier bedrängt, sondern später auch noch von seinem eigenen Sohn Absalom. Also das ist eine echte Nummer, ne? Du bist hier in der Gemeinde vielleicht, wirst bedrängt und zu Hause, wenn du nach Hause kommst, auch noch. Dein eigenes Kind, dein eigener Mann, deine eigene Frau. Boah. Also der David hat hier schon was mitgemacht. Also ich finde, das tut besonders weh. 2. Samuel, Kapitel 15, 4 bis 6, da heißt es, dann sagte Absalom, würde man mich doch als Richter im Land einsetzen. Bei mir würde jedermann Eingang finden, der einen Rechtsstreit hat und Rechtsentscheidung sucht. Ich würde ihn gerecht sprechen. Ich bin der Richtige hier. Und es geschah, wenn jemand sich ihm näherte, Absalom, um sich vor ihm niederzuwerfen, dann streckte er seine Hand aus und ergriff ihn und küsste ihn. Und Absalom handelte auf diese Weise an allen Israeliten, die zum König kamen, um eine Rechtsentscheidung zu suchen. So stahl Absalom das Herz der Männer von Israel. Ist das nicht abartig? Perfide, link, so richtig schleimisch. Durch Gutes tun versucht hier der eigene Sohn von David, Menschen für seine eigenen Zwecke zu missbrauchen, und zwar gegen den eigenen Vater. Durch Gutes tun kann man also Menschen auf seine Seite ziehen und gegen einen anderen aufwiegeln. Würde man mich doch als Richter, kann das auch heißen, würde man mich doch oder hätte man mich doch in diese Position gelassen. Jetzt seht ihr das. Das habt ihr jetzt davon. Ihr seht doch, dass mein Vater David es nicht drauf hat. Hat er so nicht gesagt, aber durch die Blume schon. Und dann kommt eigentlich das raus, und das kommt immer raus, was letztendlich im Herzen eines Menschen ist. Macht mich zu eurem König. Zart, ne? Das kennen wir auch in der Matthäus-Geschichte bei der Versuchung Jesu. Aber das ist ein anderes Thema. Wie fühlt sich Bedrängnis an? Also wenn ich sowas zum Beispiel fühle, dann fühle ich da eine Unfreiheit. Ich fühle mich unfrei. Da ist kein Raum da der Entfaltung. Es ist ein Gefühl der Enge. Man fühlt sich unter Druck gesetzt. Da ist jemand, der dringt hinein in dein Leben, in deinen Lebensraum. Schon mal erlebt? Vielleicht in der Familie, Arbeitswelt. Vielleicht hast du hier sowas auch schon mal erlebt. Wie sollte man nun mit solchen Situationen umgehen? Also die meisten von uns, ich übrigens auch, reagiere zuerst einmal verletzt. Ja, da steht mir einer auf dem großen Zeh, der ist zu dicht an mir dran. Und das tut irgendwie weh, dieser Fuß auf dem Zeh. Der nächste Schritt, der normalerweise dann passiert, ist, dass man allen möglichen Menschen davon erzählt. Der hat mir auf den Zeh getreten. Also ich rede auch von mir, ne? Der hat dies und das gemacht. War das nicht fies? Man erzählt vielen davon. Psalm 86, Vers 1a. Neige, o Herr, dein Ohr. Erhöre mich. Das war die erste Reaktion von David. Auf die Bedrängnis Der Psalm 86, der sagt uns nicht, was das für eine Bedrängnis war. Das wissen wir nicht. Er sagt nur, er spricht von seinen Bedrängern. Er spricht davon, dass er Menschen sind, die trachten ihm nach dem Leben. Und das Erste, was hier passiert, er wendet sich zuallererst an Gott. Also das dürfen wir schon mal jetzt inhalieren. Die erste Reaktion ist eine Hinwendung zu Gott. Also nicht das Problem, er schildert auch gar nicht das Problem zuallererst. Das ist auch erschreckend. Er fängt gar nicht mit seinem Problem an, sondern er wendet sich zu ihm und erst im Vers 14 sagt er Gott sein Problem. Nun, das heißt mit Sicherheit nicht, dass man mit keinem Menschen reden darf, sondern hier geht es eigentlich darum, rede zuerst mit Gott. Und wenn du mit Gott redest und zu ihm betest, dann zeigt dir Gott manchmal auch einen Menschen, vielleicht zwei, wo du weißt, da kann ich jetzt hingehen, die sind vertrauenswürdig, mit denen kann ich reden. Also nicht das Streuen, ne, das Streuen. Auch in der Seelsorge würde ich das sehr empfehlen. Ja, ich habe teilweise mit Menschen Gespräche, die gehen dann noch zu jemand anders, noch zu jemand anders und noch zu jemand anders. Mittlerweile frage ich dann schon mal, bist du noch bei jemandem im Gespräch? Aber muss auch nicht, ihr könnt doch zu mehreren gehen, ist schon okay. Ja, ich will euch jetzt. Also für mich wird das überfordern. Ja. Ich gehe am liebsten zu einem und dann merke ich irgendwann, das ist nichts, dann gehe ich zum anderen. Ja, aber. Ja, also ich. Aber ihr macht das schon. So, des Weiteren die zweite Sache, die jetzt hier in diesem ersten Vers schon durchkommt. David kommt zu Gott mit einer demütigen Haltung. Also nicht mit dieser Empörungskultur, in der wir schnell drin sind. Ja, dass man sich empört über andere. Sondern er sagt, Psalm 86, 1b, denn ich bin elend und arm. Ach, ich denke, Junge, du bist König. Haltung! Elend, du bist doch nicht elend und arm. Du hast eine Armee, du hast was zu sagen. Guck dir mal an, was du da für Klamotten anhast. Die kosten richtig Geld. Der König David kommt zu Gott zuerst und bekennt ihm, ich bin elend und arm. Also was für eine Haltung. David reagiert mit Demut auf den Hochmut seiner Bedränger. Ich bin elend und arm. Das ist seine Reaktion auf Bedrängnis. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 3, glückselig sind die, erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Oder glückselig sind die geistlich Armen, heißt es in der Elberfelder Übersetzung. Also das sind Menschen, die ihre Armut vor Gott erkennen und benennen. Das heißt wieder Demut. Ich sehe mich selber, wie ich bin vor Gott. Und ich habe Gott nicht viel zu geben. Ich komme mit leeren Händen zu Gott. Man könnte diesen Text auch übersetzen mit glücklich zu nennen sind die Demütigen. In der Volksbibel, habt ihr die schon mal gelesen? Also die ist echt super. Da habe ich nie reingeguckt, mein ganzes Leben lang. Ne? Aber letztens hat mir mal einer gesagt, Frank, immer diese Elberfelder Übersetzung, mach doch mal irgendwas. Ja, aber ich habe dann gedacht, nee, das ist dann doch ein bisschen... Also da geht es dann so, glücklich sind die zu nennen, die endlich kapiert haben, was los ist. Na, so in diese Richtung geht das dann. Und da habe ich gedacht, nee, das passt auch nicht so ganz. Also glücklich zu nennen sind die Demütigen, das heißt es eigentlich. Der Psalm 86 rät uns, bei Not oder in einer schwierigen Lage mit unseren Anliegen nochmal zuerst zu Gott zu kommen. Und wir sollen des Weiteren mit einer demütigen Haltung vor Gott kommen. Warum? Nun, wir reden mit Gott. Wir beten zu Gott. Ja, hier steht zum Beispiel im Psalm 86 siebenmal das Wort Adonai. Adonai heißt mein Herr. Mein Herr. Ja, also da kommt David in einer Haltung, nicht nur irgendein Herr, irgendein Gott. Adonai, du bist mein Herr. Also du darfst ihm auch was sagen. Und wenn man Christ ist, hat man Gott sein Leben gegeben. Du erkennst an, dass seine Wege, Gottes Wege für dein Leben besser sind als deine eigenen. Das ist nicht immer einfach, aber das ist wichtig. Psalm 86, Vers 11 wird diese Haltung Davids hier nochmal klar. Herr, zeige mir deinen Weg. Nochmal, der König David hätte die Macht und Kraft gehabt, gegen seine Bedränger vorzugehen mit dem Schwert. Er hat auch die Macht und Kraft gehabt, in einer Situation Saul umzubringen. Dann ist Ende Gelände. In einer Situation, ja, wo er ihn hätte erstechen können. Und wenn man ehrlich ist, was er ihm alles angetan hat, wie oft er versucht hat, ihn umzubringen, rein menschlich gesehen, hätte er es auch verdient gehabt. Aber David hat selbst vor diesem Menschen gesagt, nein, das ist ein Gesalbter des Herrn, den rühre ich nicht an. Da leide ich lieber noch ein bisschen unter ihm. Das ist schon eine Nummer. Herr, zeige mir deinen Weg, Vers 11, ich will dir treu sein und tun, was du sagst. Also diesen Vers könnten wir eine Predigtreihe draus machen. Ne? Und tun, was du sagst. Gib mir du nur dies eine Verlangen, dir mit Ehrfurcht zu begegnen. Adonai, mein Herr. Also, das ist doch eine Herzenshaltung. Hammer. Eine Herzenshaltung, wo ich sagen muss, da möchte ich lernen, da möchte ich weiterkommen. Nicht mein Weg, den Weg der Rache jetzt vielleicht, den Weg, dass ich auch in die Bedrängnis gehe. Nein, dein Weg, Herr. Was willst du denn jetzt tun? What would Jesus do? Du kannst genauso beten, Herr, zeige mir, wie ich mit meinen Bedrängern umgehen soll. Ich möchte das Richtige vor dir tun. Mein Herz sagt Rache, aber ich möchte das Richtige vor dir tun. Was ist denn das jetzt? Schenke mir Ehrfurcht vor dir, dass ich deine Wege gehe. Einige Übersetzungen sprechen hier von Gottesfurcht. Das mag man heute nicht so gern, das Wort. Aber das ist kein Spiel, das kommt da durch. Ne? Christsein ist kein Spiel. Im Neuen Testament wird dieser Weg in Johannes 14, 6 nochmal konkretisiert. Da sagt nämlich Jesus über sich, ich bin der Weg. Nicht ein Weg, der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Das heißt, derjenige, der mit Jesus Christus an ihn glaubt, mit ihm unterwegs ist, der bekommt tatsächlich Antworten. Der bekommt in seinem Herzen Zuspruch, Trost und auch wie man mit bestimmten Situationen umgehen soll. Timotheus hat er zum Beispiel geraten durch Paulus, er trage Leid. Das war so ein Tipp von Gott durch Paulus. Lieber Timotheus, er trage Leid. Und noch eins können wir von David in Zeiten der Bedrängnis lernen. Er erinnert sich in seiner Bedrängnis daran, wer Gott ist. Und damit fängt er eigentlich sofort an. Erst kommt er in dieser Haltung zu Gott, in dieser demütigen, und dann kommt schon der nächste Schritt. Dann fängt er erstmal an zu sagen, wer Gott ist. Weil genau in solchen Situationen der Bedrängnis kann man das vergessen. Also mir geht es auf jeden Fall so. Und er fängt dann an, hier in Vers 5 heißt es, denn du, Herr, bist gut und zum Vergeben bereit, groß an Gnade gegen alle, die dich anrufen. Damit fängt er an. Nochmal, er wird bedrängt, jemand möchte ihn umbringen oder mehrere. Und er guckt jetzt auf Gott. Schaut sich an, wie Gott ist. Vers 5 sagt letztendlich, Gott ist gut. Das ist schwer, wenn es dir gerade schlecht geht. Das ist schwer, wenn du gerade eine Diagnose bekommen hast. Das ist schwer, wenn dir gerade was genommen worden ist. Das ist schwer, wenn dein Ehepartner gerade gestorben ist oder du ihn im Altenheim besuchst und er ist dement und er kennt dich nicht. Gott ist gut, sagt sich David hier selbst. Gott vergibt. Wie kann man das sagen, wo jemand gerade dabei ist, an meinem Stuhl zu sägen? Vielleicht sogar brutal wird. Jesus hat das erlebt. Ich habe das in einer Gemeinde auch schon mal erlebt, im Gospelforum in Stuttgart. Das war eine ganz interessante Art der Brutalität. Da wurde nämlich zum Schluss aufgerufen, wer möchte sein Leben Jesus Christus geben. Und dann kamen da ungefähr 10 Leute nach vorne. Das war eine hammermäßige Predigt. Und bei diesen 10 Leuten, die sich vorne aufgestellt haben, da war dann eine Frau. Und wo dann dieser Pastor zu dieser Frau gegangen ist, er hat also für diese Leute kurz einzeln gebetet, da hat diese Frau ihren Mund schön voll gemacht mit Spucke und hat ihm mitten ins Gesicht gespuckt. Das waren, ich weiß gar nicht, über 1000 Leute, die da waren. Jeder hat es gesehen. Tja. Gott vergibt. Gott ist gnädig, sagt hier auch der Vers 5. Und dieser Pastor hat auch dieser Frau vergeben. Der hat übrigens noch viel Schlimmeres erlebt. Das ist das Problem, wenn Gemeinden sehr groß werden. Wenn Gemeinden in die Öffentlichkeit hineinkommen. Also, da kann man sich warm anziehen. Dann sind wir mittendrin in Epheser 6, wenn ihr da mal lesen möchtet. In Vers 7 heißt es in Psalm 86, du erhörst mich. Das sagt sich hier David. Eigentlich müsste er sagen, ich sehe nichts von dir, ich werde bedrängt, mir geht schlecht, wo bist du? Nein, er sagt, du erhörst mich. Vers 8, keiner ist wie du. Vers 10, du bist groß, du tust Wunder. Jetzt kann man auch so ein bisschen nachvollziehen, warum Gott diesen David toll fand. Obwohl das eine Pfeife war, tut mir leid. Und wenn der David hier stehen würde, dann würde er es auch sagen. Hat Ehebruch begangen und andere Dinge gemacht. Ja, war auch kein guter Familienvater, war er auch nicht. Das hat ja seinen Grund, warum Absalom so geworden ist, wie er geworden ist. Du bist groß, du tust Wunder, du bist barmherzig. In der Lutherbibel von 2017 wird der Psalm 86 überschrieben mit den Worten Gebet in großer Bedrängnis. Das steht über diesem Psalm 86. Und wenn du dich zur Zeit von Menschen bedrängt fühlst, dann lies doch einmal diesen Psalm betend. Das hilft. Dass man mal so einen Psalm für sich liest und dann betend liest. Genauso betet, ja, wenn es steht, Herr, du bist gut, dass man sagt, Gott, du bist gut. Du vergibst mir, du vergibst auch dem anderen. Obwohl ich eigentlich ganz andere Gefühle für ihn gerade habe. Komm mit einer demütigen Haltung zu Gott, mach dir bewusst und sprich aus, wer Gott ist. Lass dir die Wege Gottes zeigen und geh dann auch diesen Weg. Vielleicht bist du aber auch jemand, der andere bedrängt. Und die Wahrheit nochmal ist ja, wir machen beides. Wir haben auch solche Phasen in unserem Leben. Dann verhalte dich genauso wie der, den du bedrängst. Lies den Psalm 86. Komm in einer demütigen Haltung zu deinem Gott, kehre um und bitte Gott um Vergebung für dein Leben und lass dir die guten Wege Gottes zeigen für dein Leben. Vater, und so danke ich dir jetzt für dein herrliches Wort. Ich danke dir jetzt auch für die Lobpreiszeit. Ich danke dir, dass du da bist, dass du unter uns wirkst. Vater, und dass du uns ansprichst, auch mich ansprichst durch dieses Wort, durch diesen Psalm. Herr, dass du auch mir den nächsten Schritt zeigst. Danke, dass du Licht bist und dass du Gutes mit uns vorhast, mit jedem Einzelnen. Wir haben jetzt eine Lobpreiszeit. Ich freue mich drauf. Amen.